Gefährliche Schießereien, schwarze Anzüge und coole Gadgets. Daran denke ich als erstes, wenn ich an den Geheimdienst und an Agentinnen denke. Also einfach so ein bisschen wie bei James Bond. Ganz so sieht das bei unserem deutschen Geheimdienst zwar nicht aus, aber ich muss schon sagen, ich habe schon so ein bisschen diesen Geheimagenten-Vibe gespürt, als ich für die neue Folge beim Bundesnachrichtendienst war. Ich musste da zum Beispiel mein Handy draußen einschließen, es gab eine krasse Sicherheitsschleuse und wir mussten die Technik fürs Interview auch vorher anmelden. Und ja, wirklich jedes einzelne Kabel musste genau angemeldet und beschrieben werden. Unser Geheimdienst heißt eigentlich Bundesnachrichtendienst und der soll zum Beispiel Infos über andere Regierungen herausfinden und Wissen zu möglichen terroristischen Anschlägen oder auch Hackerangriffen sammeln. Seit dem russischen Angriffskrieg und der angespannten Situation in Europa steigt ja auch bei uns hier zum Beispiel die Gefahr von Cyberangriffen auf Kraftwerke und unsere Stromversorgung oder zum Beispiel auch einfach das Internet. Also was ist denn das jetzt für eine krasse Behörde, die uns vor den ganzen Bedrohungen schützen soll? Das schaue ich mir jetzt mal an. Ich bin Vicky und los geht's mit einer neuen Folge Die und Du.
Die und Du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin.
Bevor ich euch gleich mitnehme in die Bundesnachrichtendienstzentrale, gibt's hier erstmal noch ein paar Facts zum deutschen Geheimdienst im Schnelldurchlauf. Fakt 1, wir haben sogar drei Geheimdienste. Es gibt einmal den Verfassungsschutz, den militärischen Abschirmdienst und den Bundesnachrichtendienst. Der Verfassungsschutz ist sozusagen zuständig für alles, was in Deutschland passiert. Also die Aufgabe von dem Verfassungsschutz ist es, unser Grundgesetz zu schützen. Und dabei beobachtet er dann extremistische Menschen und soll auch erkennen, wenn zum Beispiel Anschläge geplant werden. Dann gibt's den militärischen Abschirmdienst und das ist sowas wie der Geheimdienst für die Bundeswehr. Und der prüft dann eben, ob ExtremistInnen unter den SoldatInnen sind und soll auch militärische Anlagen schützen. Und der dritte, das ist der Bundesnachrichtendienst und das ist sozusagen unser Auslandsgeheimdienst. Der beschafft dann Infos auf der ganzen Welt, die für unsere Außen- und Sicherheitspolitik wichtig sind und analysiert die natürlich auch. Da geht es dann zum Beispiel darum, was Länder wie Russland, China oder Nordkorea planen könnten. Und er kümmert sich auch um internationalen Terrorismus, Waffenhandel oder Cyberangriffe. Fakt 2, unser Geheimdienst ist eigentlich kein richtiger Geheimdienst. Erstmal weird, aber unser Bundesnachrichtendienst soll Infos besorgen und auswerten. Er darf aber nicht selber eingreifen, Leute festnehmen oder ein Verhör durchführen. Andere Länder, wie zum Beispiel die USA, haben Geheimdienste, die sich eben aktiv einmischen dürfen. Und das darf unser Bundesnachrichtendienst nicht. Fakt 3, der Bundesnachrichtendienst muss sich an Regeln halten. Das Bundeskanzleramt kontrolliert, was der Bundesnachrichtendienst so macht und gibt auch vor, in welchem Bereich sie auch Infos beschaffen sollen. Davon ist das meiste wirklich streng geheim, aber darüber spreche ich nachher noch mit Michael aus dem Hauptstadtstudio. So, jetzt aber genug mit Fakten und Basics. Ich will jetzt wirklich wissen, wie kommt denn der BND eigentlich an Infos ran? Was genau macht eigentlich so ein deutscher James Bond und wie läuft eine geheime Mission eigentlich ab? Das habe ich Isabel Kalbitzer vom Bundesnachrichtendienst gefragt. Und ich habe euch ja eben schon erzählt, dass das Gespräch in der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes war. Und ich bin natürlich erstmal da reingelaufen und habe mein Handy ausgepackt und Fotos gemacht, weil ich dachte, hier werde ich so schnell nicht nochmal hinkommen, dann muss ich das auch irgendwie festhalten. Und wurde dann aber direkt darauf hingewiesen, dass man in diesem Gebäude keine Fotos machen kann. Und habe mir gedacht, na gut, toll. Ich bin nicht mal richtig da und habe irgendwie schon was falsch gemacht. Dann haben wir natürlich die Ausweise gezeigt und dann wurden die Handys weggesperrt. Dann ging es noch durch ganz viele Sicherheitstüren, wo man nur hinkam, wenn man eine Karte vorgehalten hat. Und dann konnte das Interview auch wirklich starten. Hallo Isabel.
Hallo.
Wir sind ja jetzt im Gebäude des Bundesnachrichtendienstes. Wir mussten auch unseren Ausweis zeigen und durch den Sicherheitscheck gehen. Wie ist es denn? Wurden wir jetzt die letzten Tage auch beschattet?
Nein. Also das ist schon so, wenn wir hier Besucher empfangen, dass diese sich vorher auch namentlich anmelden müssen. Das ist einfach für uns eine Sicherheit, damit wir wissen, wer das Gebäude betritt. Und sollte heute tatsächlich was passieren hier und heute, was ich nicht hoffe, dann haben wir eure Daten. Aber nein, natürlich nicht.
Beim Bundesnachrichtendienst arbeiten ja über 6.000 Menschen, also auch HackerInnen oder ÜbersetzerInnen. Wie viele davon sind denn jetzt wirklich so das, was man unter Agenten im Ausland versteht?
Also ich gehe mal davon aus, dass du jetzt sowas meinst wie James Bond oder Jason Bourne oder sowas. Wir sind der Auslandsnachrichtendienst Deutschlands. Und wie der Name schon sagt, operieren wir im Ausland. Und da sind halt Mitarbeiter, die dort arbeiten. Aber da muss man auch nochmal differenzieren. Wir nennen die nicht Agenten. Also wir nennen die teilweise Operateure. Wir nennen sie aber auch Residenten. Wir sagen mal ganz gerne der Botschafter sozusagen des BND im Ausland. Mhm. Und an der Residentur, das sind Mitarbeiter von uns, die sind auch offiziell in dem Land angemeldet. Also da wissen die, okay, das sind die BND-Mitarbeiter.
Also man unterscheidet zwischen Menschen vom BND, die wirklich im Land angemeldet sind und auch welche, die dann dort ermitteln sozusagen.
Ganz genau. Und da muss man ja auch nochmal unterscheiden, bei diesen Operationen oder bei den Operateuren, das sind dann eben teilweise Mitarbeiter, die wirklich bei uns arbeiten. Aber wir arbeiten natürlich auch mit Quellen zusammen. Ja, also mit Leuten, die uns sozusagen Informationen geben.
Was sind denn eigentlich Quellen und wie kommt man an diese Quellen dann auch ran?
Unter Quellen bezeichnen wir diejenigen, die dem Bundesnachrichtendienst Informationen weitergeben. Also unsere Kollegen, die im Bereich internationaler Terrorismus arbeiten, die möglicherweise den Islamischen Staat, also den IS, analysieren, die sind natürlich auf Informationen angewiesen, die aus dem IS auch kommen. Quellen kennen sich jeweils in ihrem Fach gut aus und sind aber bereit, aus unterschiedlichen Gründen, meistens gegen Geld, diese Informationen weiterzugeben.
Ich wollte gerade sagen, und die werden dann dafür bezahlt, einfach von euch sozusagen?
Oft ist das so. Nicht immer, aber oft ist das so, genau. Und dann kann es aber, um vielleicht nochmal ein anderes Beispiel zu nennen, du willst halt wissen, was genau in einer bestimmten Chemiefabrik im Ausland stattfindet. Wird da jetzt Pflanzenschutzmittel hergestellt oder wird da Giftgas hergestellt?
Ja.
Dann kannst du ja als BND da nicht hingehen und sagen, guten Tag, ich möchte mal wissen, was machen Sie hier eigentlich? Sondern das muss man anders rausfinden.
Und was gibt es da noch für Möglichkeiten, außer diese Quellen?
Also es gibt natürlich offene Informationsquellen. Das heißt, wir gucken uns natürlich das Internet an, alle Medien, Radio, Zeitungen.
Also das, wozu auch normale Menschen
ganz genau Zugriff haben. Deep und Darknet. Also wir haben da natürlich Experten, die noch ein bisschen tiefer gucken können, die genau wissen auch, in welchen Chatrooms da was Spannendes los ist. Dann gibt es noch die strategische Fernmeldeaufklärung, also Kommunikationsaufklärung. Das ist ja interessant zu wissen, wer mit wem welche Verbindungen hat, wo gesprochen wird. Und dann gibt es noch die Satellitenbildaufklärung. Das heißt, bestimmte Bereiche, nehmen wir mal Nordkorea, ist so ein Land, was man, glaube ich, mal gut sagen kann, ist es natürlich extrem schwierig, eine Quelle irgendwie zu führen oder gar einzuschleusen. Und da sind Satellitenbildaufnahmen sehr, sehr wichtig.
Und wie läuft dann die Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten ab? Also findet die da auch statt oder macht das so jeder für sich einfach?
Also es ist immer ein Geben und Nehmen von Informationen und kein Nachrichtendienst dieser Welt kann alleine vor sich hin arbeiten. Dann könnte man das Geschäft einstellen. Es ist total wichtig. Und da gibt es natürlich Dienste, mit denen wir enger zusammenarbeiten, mit manchen weniger, mit manchen auch gar nicht. Aber das ist sehr, sehr wichtig für jeden Dienst.
Hat man sich da schon mal getäuscht?
Mit Sicherheit. Deswegen ist es extrem wichtig, jede einzelne Information, die man bekommt, zu überprüfen. Unabhängig von diesem Thema, ob es jetzt von einem anderen Dienst kommt, gilt das sowieso. Also wenn wir eine Info bekommen von einer Quelle oder aus einem Telefongespräch oder eben ein Satellitenbild, das wird niemals nur alleine so für sich genommen, sondern man gleicht es immer ab mit Informationen, die man von anderer Stelle bekommt.
Woher wisst ihr denn oder der Bundesnachrichtendienst, wo man überhaupt anfängt zu ermitteln? Also bekommt ihr quasi Aufträge aus dem Kanzleramt, wo ihr irgendwie was ermitteln sollt oder wer entscheidet das?
Der Bundesnachrichtendienst bekommt von der Bundesregierung ein sogenanntes Auftragsprofil. Ich sage immer gerne, das ist so ein bisschen wie das Hausaufgabenheft für den Bundesnachrichtendienst. Mhm. Das heißt, die Bundesregierung sagt, lieber BND, wir wollen von dir Folgendes wissen. Bitte finde raus, was ist los in Land X und in Land Y? Was findet statt zum Thema Terrorismus, Cyberabwehr, Proliferation? Also der Handel mit Massenvernichtungswaffen ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und da gibt es eine ganz, ganz lange Liste von Ländern und Themen. Ich kann da leider nicht weiter ins Detail gehen, weil das nämlich geheim eingestuft ist, wie so ziemlich alles bei uns. Aber die Themen sind halt spezifiziert und dann ist es an uns zu gucken, wie wir das am besten rausfinden.
Wie kann ich mir denn so eine Operation vorstellen? Also du hast ja eben schon angesprochen, diese Fabriken im Ausland. Und wie findet man da jetzt heraus, ob da jetzt Pflanzendünger oder irgendwelche Waffen hergestellt werden?
So eine Operation ist höchst komplex. Denn ich glaube, man dramatisiert nicht, wenn man sagt, dass die Kollegen von uns, die so etwas versuchen herauszufinden, teilweise wirklich in Lebensgefahr halt arbeiten. Denn was machen sie im Ausland? Sie spionieren. Mhm. Das ist nichts anderes. Ja? Also es ist Spionage im Ausland. Und das muss extrem gründlich vorbereitet werden. Und da gibt es halt bestimmte, sagen wir mal, schon schematische Abläufe, wie sowas vorbereitet wird, dass man sich erstmal eben das Land genau anguckt. Dann guckt man sich diese Firma genau an oder diese Fabrik genau an und dann musst du rausfinden, wer hat da was zu sagen, mhm, und wer weiß auch was und wen kann ich ansprechen? Das ist vielleicht schon mit die wichtigste Frage. Wer kommt potenziell in Frage, den ich so ansprechen kann, dass ich mich nicht auch gleich selber in Lebensgefahr begebe? Und dann nähert man sich so langsam an. Das kann teilweise Jahre dauern.
Ich wollte gerade sagen, das klingt irgendwie ziemlich aufwendig, ja, und nicht nach, ich schaue einmal vorbei und spreche jemanden,
ja,
an.
So ist es genau. Deswegen müssen wir immer ein bisschen schmunzeln, ne, wenn es dann so im Fernsehen irgendwie, ja, fahr mal dahin, versuch das, dein Auftrag, versuch das mal schnell rauszufinden. So läuft es eben nicht.
Ja, ich bin aber irgendwie dieses Fernsehagentenbild immer noch nicht so ganz los. Und ich finde es irgendwie voll faszinierend, was dann diese Menschen, die im Ausland spionieren, so für ein Leben haben. Und weil ich kann mir das gerade so gar nicht vorstellen, wenn man gar nichts über seinen Job erzählen darf. Oder wem dürfen die denn über ihren Job irgendwas erzählen?
Dazu muss man gar nicht ins Ausland gehen. Das gilt ja praktisch für alle unsere Mitarbeiter. Und ich bin da auch immer sehr fasziniert und habe absoluten Respekt davor, weil eigentlich niemand hier großartig erzählen soll, wo er arbeitet. Und gerade für junge Leute, die jetzt gerade bei uns angefangen haben, die müssen sich dann halt was überlegen. Mhm. Also es gibt sogenannte Legenden, die wir da haben. Und die versuchen halt immer möglichst, sich ganz langweilig zu machen.
Okay,
das ist
verstehe.
Das Beste. Je langweiliger du dich machst, desto erfolgreicher. Und die Kollegen haben dann natürlich einen anderen Namen, haben einen anderen Pass und arbeiten komplett unter einer Legende, so sagen wir das. Ne?
Also, und wie kann man, wie wird man Mitarbeiter hier?
Oh, da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Wir haben ja im BND mehr als 400 unterschiedliche Berufe. Wir bilden auch selbst aus. Mhm. Das heißt, du kannst für den mittleren oder den gehobenen Dienst bei uns eine Ausbildung machen. Kannst sogar auch studieren. Oder man bewirbt sich ganz normal auf offene Stellen.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn ich jetzt so mit einer anderen Identität arbeiten würde, dass man sich da auch einfach mal verplappert oder irgendwie den falschen Namen nennt. Ist sowas schon mal passiert und was passiert dann?
Also Kollegen haben das erzählt, dass das durchaus schon mal passieren kann. Deswegen wird der Vorname auch nicht geändert. Der bleibt in der Regel, um genau das eben zu vermeiden.
Ja, und wie wird man darauf vorbereitet, dass man so eine neue Identität bekommt? Geht man dann irgendwie in so ein Bootcamp oder so und lernt dann erstmal sein neues Ich kennen sozusagen?
Der Punkt ist, die Geschichte muss halt immer passen. Mhm. Ne, deswegen versuchen wir auch oft, das dann so zu machen, dass man jetzt eben nicht der Mega-Spezialist für irgendwas sein kann, sondern dann ist die Geschichte drumherum eben so, man muss sich schon ein bisschen auskennen. Und natürlich, wenn ich irgendwie erzähle, ja, ich wohne in Deutschland in Stuttgart, dann solltest du schon auch wissen, wo in Stuttgart das Rathaus steht. Mhm. Ja, und was weiß ich, wie die größte Fußgängerzone oder so heißt. Also das muss passen und dann musst du eben so geschult sein, dass du darüber hinausgehende Fragen einfach geschickt vielleicht umgehst oder anders beantwortest.
Ja, besonders bei operativ arbeitenden Mitarbeitern im Ausland ist das wahrscheinlich extrem wichtig. Oder das sind ja auch Sachen, die dann, falls sie mal verhört werden sollten, vielleicht abgefragt werden können.
Ja, genau. Also das muss sozusagen auf der Tonspur alles passen. Und dann ist es bei uns aber auch so, dass die Kollegen, die in solchen Ländern, wir sagen nur in Krisenregionen im Einsatz sind, die kriegen auch nochmal eine gesonderte Ausbildung. Also da wird man jetzt auch nicht nach zwei Berufsjahren einfach so hingeschickt, sondern geht es in die Krisenausbildung. Und da wird genau sowas geschult. Also Verhörtechniken sozusagen aushalten und den Gegner erkennen auch. Und in der Krisenausbildung lernt man zum Beispiel auch, ich habe mir das mal angeguckt, das ist wirklich total spannend, in Krisensituationen halt professionell zu reagieren. Also die stellen dann beispielsweise so Treffs nach in einem Café, wo dann plötzlich eine Bombe explodiert und Schwerverletzte sind. Und das wird wirklich so geübt, dass es täuschend echt aussieht. Also das knallt und rumst und plötzlich spritzt überall Blut. Also wir würden wahrscheinlich beide denken, oh Gott, ja, Panik raus. Aber unsere Kollegen müssen halt da lernen, wie sie sich richtig verhalten, nämlich erstmal sich selber zu sichern und je nachdem, mit wem man unterwegs ist, das noch abzusichern und da irgendwie gesund und heile aus so einer Situation rauszukommen.
Wenn wir jetzt so auf Anfang des Jahres schauen, da hat hier in Deutschland noch irgendwie niemand geglaubt, dass Russland wirklich die Ukraine angreift. In den USA war das aber schon so, dass Geheimdienste davor gewarnt haben. Wieso wusste der Bundesnachrichtendienst nichts davon? Also sind die einfach schlechter oder wurden da einfach Informationen nicht weitergegeben oder nicht ernst genommen?
Das hast du jetzt gesagt, dass wir es nicht wussten.
Ach so, okay.
Sagen wir mal so, die amerikanischen Dienste sind sehr, sehr lautstark da gewesen. In unseren Analysen waren wir gar nicht so weit auseinander. Also unsere Russland-Experten haben seit Monaten, wenn nicht gar seit Jahren oder Jahrzehnten sogar, schon berichtet, wie Putin und Russland insgesamt einzuschätzen ist. Deswegen finde ich das jetzt immer so ein bisschen kurz, wenn man wirklich sich jetzt nur auf diesen 24. Februar fokussiert. Denn auch die Amerikaner haben ja vorher ein paar andere Daten noch genannt. Wir waren da auch ganz gut aufgestellt. Wir haben es nur nicht so laut nach außen getragen.
Aber warum nicht? Also wurde das von der Politik, jetzt beispielsweise von dem Bundeskanzler, nicht gehört, nicht ernst genommen? Oder warum hat der Bundesnachrichtendienst damit nicht so umgegangen wie die Geheimdienste in den USA?
Nein, das würde ich überhaupt nicht so sagen. Es ist einfach, liegt nicht in der Natur der Sache des Bundesnachrichtendienstes, dass wir über unsere Erkenntnisse informieren. Das ist aber uns einfach ein bisschen anders gelagert als bei den Briten und bei den Amerikanern. Der Auftrag des Bundesnachrichtendienstes ist eben, die Bundesregierung zu informieren und nicht die Öffentlichkeit.
Und die Bundesregierung wurde aber darüber informiert?
Die Berichte wurden regelmäßig vorgelegt, ja.
Dann vielen Dank, dass du meine ganzen Fragen beantwortet hast.
Sehr gern.
Ich fand es total verrückt, mich mal in diese Agentenwelt reinzudenken. Es klingt trotzdem für mich alles so ein bisschen wie im Film. Also, dass es Spione mit einer erfundenen Identität gibt, die dann versuchen, an Infos ranzukommen. Vor allem stelle ich es mir so schwierig vor, als Mitarbeiter zu arbeiten und seiner Familie und seinen Freunden einfach nicht erzählen zu dürfen, was man so den ganzen Tag macht. Stell dir mal vor, man hat so einen Erfolg oder man hat irgendwie was richtig Schlimmes verhindert und man darf mit niemandem so richtig darüber sprechen, sondern muss nach Hause gehen und sagen, ja, heute war ein ganz normaler, langweiliger Bürotag. Ich habe Isabel auch noch gefragt, ob es wohl auch Spione bei uns in Deutschland gibt. Und sie meinte einfach nur so ganz trocken zu mir, na klar, als wäre das so selbstverständlich irgendwie. Aber das ist wohl dieses Geheimdienst-Business. Jedes Land versucht einfach was über ein anderes Land herauszufinden. Was ich aber voll interessant finde, ist, dass auch der Geheimdienst weiß, dass sich Spione aus anderen Ländern hier in Deutschland aufhalten. Aber man geht so eine Art Deal einfach ein. Man weiß, hier halten sich Spione auf, aber dafür dürfen sich sozusagen auch Spione aus Deutschland in anderen Ländern aufhalten und die werden nicht ausgewiesen. Total verrückt irgendwie, dass man sich so gegenseitig spioniert und einfach davon weiß. Im Gespräch mit Isabel hat sie ja von einem Hausaufgabenheft für den Bundesnachrichtendienst gesprochen. Das Bundeskanzleramt gibt also sowas wie Rechercheaufträge an den Nachrichtendienst und der soll dann Infos besorgen. Aber wie kommt die Regierung dann an diese Infos dran und was macht sie denn dann überhaupt damit? Darüber spreche ich jetzt mit Michael Götschenberg aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Michael ist Experte für den Bundesnachrichtendienst. Hallo Michael.
Ja, hallo.
Wie kommen denn die Infos vom Bundesnachrichtendienst zurück ins Bundeskanzleramt?
Das kann so laufen, dass BND-Mitarbeiter ins Kanzleramt kommen und den Bundeskanzler selbst oder seine engsten Mitarbeiter dann informieren. Zum Beispiel über den Stand der Dinge im Krieg Russland gegen die Ukraine. Oder wenn der Bundeskanzler zum Beispiel in ein bestimmtes Land reist, dann kommt der BND auch und informiert ihn über die Dinge, die er so geheimdienstlich erfahren hat.
Und werden die Infos dann auch mit dem Parlament geteilt, also mit allen Bundestagsabgeordneten?
Die Abgeordneten können auch Briefings bekommen, beispielsweise wenn sie Reisen machen. Es gibt auch ein Kontrollgremium im Bundestag, das dafür da ist, den BND zu beaufsichtigen. Und die können Fragen stellen zu bestimmten Themen. Aber grundsätzlich arbeitet der BND schon vor allem für die Regierung.
Darf denn der Nachrichtendienst, also der Bundesnachrichtendienst, alles machen oder müssen sich da Agentinnen vor allem im Ausland auch an bestimmte Regeln halten?
Es gibt ja ganz klare Regeln und der BND hat viel engere Regeln als andere Geheimdienste. Manche würden sagen zu enge Regeln, weil das halt bedeutet, dass er sehr viele Dinge, um in Informationen zu kommen, eben gar nicht darf. Er darf zum Beispiel, wenn wir an die Terrororganisation Islamischer Staat denken, er dürfte dort niemanden anwerben, keinen Spitzel anwerben, den dafür bezahlen, dass er Infos verrät. Andere Geheimdienste dürfen sowas. Auch wenn es darum geht, Leute abzuhören, hat der BND viel engere Regeln als die amerikanischen Geheimdienste zum Beispiel. Und er muss sich natürlich an diese Regeln halten. Wenn er das nicht tut, dann kann das große Probleme geben.
Also das ist auch so der größte Unterschied zwischen der CIA zum Beispiel und dem Bundesnachrichtendienst.
Ja, man sagt auch gerne, die CIA hat zum Beispiel die Lizenz zu töten. Das hat der BND nicht. Also BND-Beamte können zwar gelegentlich im Ausland auch Waffen tragen, aber nur um sich selbst zu verteidigen. Der BND darf niemanden umbringen.
Du hast jetzt gesagt, der Bundesnachrichtendienst darf beim IS keine Leute anwerben, keine Spitzel anwerben. Aber der Bundesnachrichtendienst hat ja schon Quellen, auch in Terrororganisationen.
Ja, das hat er, wobei das in Terrororganisationen für den BND sehr schwierig ist. Sobald die Leute Straftaten begehen, zum Beispiel auch schwere Straftaten, auf Leute schießen, andere umbringen, dann dürfen sie diese Quellen nicht mehr führen. Also sie dürfen im Endeffekt nur die ganz harmlosen Leute als Spitzel anwerben und die wirklich Interessanten, die da vielleicht eine Führungsaufgabe haben in so einer Terrororganisation, die dürfen sie nicht anwerben.
Nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, gab es ja auch viel Kritik am Bundesnachrichtendienst. Also, dass die CIA beispielsweise schon vorher davor gewarnt hat und man hier so das Gefühl hatte, der Bundesnachrichtendienst hat das noch gar nicht so auf dem Schirm. Was ist denn da schiefgelaufen?
Also, der BND legt größten Wert darauf, dass er schon immer davor gewarnt hat, dass Russland weiterhin gefährlich ist und dass man damit rechnen muss, dass es zu gewalttätigen Konflikten kommt, dass auch andere Länder angegriffen werden können. Aber was so den konkreten Zeitpunkt betrifft, da waren andere besser informiert. Und ich glaube, das ist genauso ein Beispiel dafür, dass der BND macht gute Analysen, aber er ist manchmal schwach, wirklich konkrete Informationen zu liefern. Da sind andere Geheimdienste besser und man muss fairerweise sagen, weil sie auch mehr dürfen.
Welche Gesetze oder Befugnisse würden denn vielleicht dem Bundesnachrichtendienst helfen, damit er auch noch genauer und besser werden kann?
Ja, dem BND würde da sicherlich eine ganze Menge einfallen. Das ist ein ziemlich umstrittenes Thema. Und ganz ehrlich muss man sagen, dass wir andere Geheimdienste gerne für das kritisieren, was sie tun. Auf der anderen Seite freuen wir uns immer über die Tipps, die unsere Sicherheitsbehörden von denen bekommen. Also zum Beispiel Warnhinweise vor Terroranschlägen, die kommen fast immer von anderen Geheimdiensten. Die bekommt der BND selten selber. Und insgesamt glaube ich, ist so eine ganz grundsätzliche Frage, ne? Was sind wir bereit für unsere Sicherheit zu tun? Und dazu gehört eben auch, dass man für schmutzige Informationen oder aus schmutziger Quelle Geld bezahlt. Mhm. Wenn man das nicht möchte, dann bekommt man diese Informationen auch nicht. Und dann ist man darauf angewiesen, dass andere einem diese Informationen geben.
Kannst du uns vielleicht sagen, wie viel Geld eigentlich so Quellen bekommen? Weil die riskieren ja schon ihr Leben dafür.
Das kommt ganz genau darauf an, wie bedeutend diese Information ist. Also im Extremfall kann das auch mal bis zu einer 500.000 sein. Wenn es eine Top-Information ist, die wirklich für die Bundesregierung sehr, sehr wertvoll ist. Aber in der Regel ist das viel, viel weniger Geld. Mhm. Aber in der Tat, man muss immer berücksichtigen, dass diese Menschen ein hohes Risiko eingehen.
Gibt es dann noch weitere Kritik am Bundesnachrichtendienst?
Es gab immer wieder Skandale, in die der BND verwickelt war. Zuletzt, vielleicht erinnert sich der andere noch, ein oder andere noch an Edward Snowden, an die ganz großen Abhörskandale. Der BND hat zum Beispiel in der Europäischen Union sehr viele Regierungszentralen abgehört, also auch unsere Freunde. Und Angela Merkel hat ja damals gesagt, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Und dann hat man halt gemerkt, der BND macht das genauso. Und insofern kommt es schon immer wieder mal vor, dass der BND natürlich auch Dinge macht, die nicht in Ordnung sind. Manches kommt raus, das eine oder andere aber vielleicht auch nicht.
Danke, Michael.
Gerne.
Ich ich fand es mega spannend, diese Folge mal einen Einblick in die Welt der Geheimdienste zu bekommen. Für mich ist der Gedanke, dass sich wirklich hier in Deutschland bei uns Spione aufhalten, irgendwie immer noch weird. Und auch wenn ich so daran denke, ich hätte jetzt einen Job, über den ich nichts sagen darf und auch eine andere Identität habe, ich weiß nicht, irgendwie hätte ich auch Schiss, dass ich mich da so ein bisschen verblapper und meine Identitäten verwechsel. Was ich auch spannend fand, ne? Geheimdienste sind ja aufeinander angewiesen. Die arbeiten zusammen, wollen Infos voneinander, tauschen sich aus. Gleichzeitig hören sich aber auch irgendwie alle ab. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr was Neues dazugelernt habt, dann abonniert sehr gerne den Podcast und hinterlasst uns auch eine positive Bewertung. Das war's jetzt auch schon mit dieser Folge. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss!
Die und du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin. Neue Folgen alle 2 Wochen in der Das Ding-App, der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.